Ja, willkommen auch von meiner Seite her. Schön, dass ihr da seid. Ich gehe mal zum publikumsmäßigen Du über. Das ist so, liegt mir einfach näher, sonst stolper ich den ganzen Abend immer drüber. Es ist kein dem euch zu nahe treten oder dir, ihnen zu nahe zu treten. Wir können hinterher am Büchertisch gerne wieder zum Sie übergehen. Aber es ist während des Redens für mich einfach näher dran. Von daher schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr einen Abend Zeit investiert zu einem spannenden Thema. Man könnte an so einem Abend heute, wo es noch mal warm ist, auch was anderes machen. Also von daher hoffe ich, dass ihr berührt am Ende dieses Tages, am Ende dieses Abends nach Hause geht und etwas erlebt, was euch persönlich weiter vorgebracht hat, vorangebracht hat. Mir hilft es immer ein bisschen zu wissen, wen habe ich denn vor mir heute Abend? Also wer von euch, den Anwesenden, hat mehr einen landeskirchlichen, katholischen oder evangelischen Background? Einfach mal kurz die Hand heben. Okay, wer hat mehr einen freikirchlichen Background? Okay, wer ist sich nicht sicher? Danke, jawohl. Es ist ja ein bisschen komplizierter geworden. Ich weiß nicht, es ist irgendwie, es wird schwieriger. Ich persönlich bin von meiner Herkunft her Baptist, also ich bin Freikirchler. Ich habe aber eingeheiratet, die Familie meiner Frau ist katholisch. Also familiär ticken wir ökumenisch. Jetzt ist unsere geistliche Heimat der Christustreff in Marburg. Das ist eine überkonfessionelle Gemeinde, die aber organisatorisch angebunden ist an die evangelisch-lutherische Kirche. Und die sind zudem noch leicht charismatisch angehaucht. Ich bin also ein familiär-ökumenischer, lutherisch organisierter, charismatisch angehauchter Baptist. Und ich arbeite für eine amerikanische Megachurch, die nirgendwo dazugehört, aber von der alle lernen. Also es ist komplizierter geworden. Aber das ist auch das Schöne bei dem, was wir tun. Es spielt nicht mehr so eine ganz wichtige Rolle, aus welcher Tradition wir kommen. Wir sind uns einig in dem Christus, dem wir folgen. Das verbindet uns genug, um auch über das hinwegzuschauen, was uns vielleicht voneinander an theologischen Einsichten oder Erkenntnissen trennt. Von daher herzlich willkommen, aus welcher Tradition du auch immer bist. Ich freue mich, dass wir diesen Abend gemeinsam ein Stück Wegs miteinander gehen können. Springen wir direkt hinein ins Thema: innere Stärke finden. Es war die Kunstsensation des zu Ende gehenden Jahres 2017. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Das Gemälde Salvator Mundi, zu Deutsch Erlöser der Welt, wurde beim Auktionshaus Christie's versteigert. Und dieses Gemälde erzielte die noch nie in der Kunstwelt dagewesene Summe von 450 Millionen US-Dollar. 450 Millionen Dollar für ein Bild. Und zwar für ein Bild, das lange Zeit als wertlos galt. Man hielt es für die billige Kopie einer Kopie. Noch vor 60 Jahren kaufte jemand dieses Bild für 45 britische Pfund. Das waren umgerechnet damals 500 Mark oder für alle, die nach 1980 geboren sind, 250 Euro. Und der Mensch hängte sich dieses Bild in sein Treppenhaus, wo es bis zum Ende seines Lebens hing. Seine Kinder gaben es weg und dann verschwand es eine Zeit lang von der Bildfläche. 2005 tauchte es wieder bei einem Kunsthändler auf und hier weckte es zum ersten Mal das Interesse eines Experten. Der kaufte das Bild, restaurierte es und förderte eine Sensation zutage. Dieses Bild stammt von niemand Geringerem als dem einzigartigen Leonardo da Vinci, dem Mann, dem wir die Mona Lisa verdanken. Und damit stieg der Wert dieses Bildes mit einem Schlag auf 60 bis 100 Millionen Dollar. Ein verlorenes Kunstwerk von Leonardo da Vinci. Es war eine Sensation. Der ganze Laden brummte. Dann wurde das Buch nach 2005 von einem russischen Milliardär erworben, dann ging es ein bisschen hin und her, ein paar Mal wechselt es noch den Besitzer und 2017 kommt es jetzt nochmal unter den Hammer. Aber hier erzielt es nicht die veranschlagten 60 bis 100 Millionen, sondern mehr als das Vierfache. Fast eine halbe Milliarde, 450 Millionen Dollar. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Kinder des ursprünglichen Besitzers beim Geburtstagskaffee zusammensitzen? Und einer sagt, wisst ihr noch, der olle Schinken vom Vater, der im Treppenhaus hing, den er für einen Fuffi gekauft hat? Der ist mehr als 400 Millionen wert gewesen. Sowas kann die Stimmung an der Kaffeetafel echt ruinieren. Und einige von uns werden heute Abend mit anderen Augen durch das Treppenhaus ihrer Eltern gehen. Was macht das Bild so wertvoll? Das Motiv, Christus ist das meistgemalte Motiv in der christlichen Kunst, vielleicht mal abgesehen von Maria, aber naja, er ist ziemlich feminin, finde ich. Ob es nun das Schönste ist, weiß ich auch nicht. Ist es der Künstler Leonardo da Vinci? Ich meine, das hat was, einen echten Leonardo zu Hause zu haben, aber 450 Millionen? Da muss ich lange für predigen. Die Antwort auf die Frage sagt ganz viel über unser Thema heute Abend aus. Denn dass so eine Masse Geld gezahlt wird, hat ganz viel mit der inneren Welt des Käufers zu tun und ganz wenig mit dem Bild an sich. Hier ist, was in den Wochen nach dem Megadeal schrittweise an die Öffentlichkeit kam. Der zunächst anonym gehaltene Käufer dieses Bildes war der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. Wir kennen seinen Namen aus der Tagesschau, vor allen Dingen in Verbindung mit der Ermordung des Journalisten Khashoggi. Mohammed bin Salman wollte dieses Bild um jeden Preis haben. Und zwar nicht, weil er ein Leonardo da Vinci-Fan ist und auch nicht, weil er das christliche Motiv so toll findet, sondern Mohammed bin Salman wollte das Bild haben, weil er gehört hatte, dass der Erzfeind der Saudis, das Königshaus aus Katar, Interesse an dem Bild hatte. Und denen gönnte er es nicht. Als die Auktion begann, kristallisierte sich relativ schnell ein zweiter Bieter mit heraus. Und so war für ihn völlig klar, das ist Katar. Und denen wollte er jetzt mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und so entstand eine Bieterschlacht epischen Ausmaßes. 17 Minuten lang ging das hin und her, immer wieder höher und höher, bis schließlich bei 450 Millionen der Hammer fiel und Mohammed bin Salman als Sieger den Saal verließ. Nicht das Bild war es wert, aber der Sieg über Katar. Was Mohammed bin Salman nicht wusste, war, dass der andere Bieter nicht Katar war. Es kommt noch schlimmer, der andere Bieter war sein eigener Cousin, Prinz Mohammed bin Said aus Abu Dhabi. Der wollte auch verhindern, dass Katar es kauft. Er wollte dieses Gemälde für seinen Louvre in Abu Dhabi, weil der hat ein Louvre, ein Namensrecht vom Louvre erworben aus Paris. Und nun sollte auch, wie im Louvre in Paris, ein Leonardo hängt, nämlich Mona Lisa, sollte in seinem Louvre auch ein Leonardo hängen, nämlich der Salvator. Hier bieten also zwei saudische Prinzen gegeneinander, um einen Erzfeind zu schlagen, der gar nicht da ist, und machen so den Erlöser der Welt zum teuersten Gemälde aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob es im Himmel eine Abteilung für Humor gibt, aber wenn, dürfte der 2011 verstorbene Loriot mittlerweile die Leitung übernommen haben. Als die peinliche Sache rauskommt, zeigte sich Mohammed bin Salman ausgesprochen großzügig. Selbstverständlich überließ er den Salvator seinem Cousin im Tausch gegen dessen Megaluxusjacht Topaz, das 8. private Luxusschiff der Welt mit 2 Helikopterlandeplätzen, 26 Schlafzimmern, Sporthalle, Kino, Konferenzräumen. Alles, was man als Prinz halt so braucht. Und der Salvator sollte eigentlich im Louvre von Abu Dhabi hängen. Tut er aber nicht. Die für Ende 2018 geplante Ausstellung wurde ohne jeden Kommentar abgesagt. Niemand weiß warum, aber mittlerweile überschlagen sich die Gerüchte, dass es sich bei dem Bild gar nicht um einen echten Leonardo da Vinci handelt. So witzig diese Geschichte ist, sie macht eines überdeutlich. Die entscheidenden Dinge für unser Leben passieren nicht zuerst in der äußeren Welt, sondern in der inneren Welt. Die Tatsache, dass hier so viel Geld gezahlt wurde, hatte mit dem Bild an sich gar nicht so viel zu tun. Das war nur der Anlass. Es hatte ganz viel mit der inneren Welt des Käufers zu tun. Der Boshaftigkeit von Mohammed bin Salman, der Einschätzung seiner Situation, seinen Werten, seinen Zielen. Das, was hier passierte, hing am Zustand der inneren Welt dieses Menschen. Und darum ist die innere Welt, das, was wir die Seele nennen, das Wichtigste am Menschen. Unsere Seele, der Ort, wo unsere Geschichte gespeichert ist, wo wir uns unserer Handlungen bewusst sind, wo wir Dinge einschätzen, beurteilen, wo uns Dinge wichtig oder unwichtig sind, wo unser Charakter eine Rolle spielt, dieser Ort ist entscheidend und dieser Ort beurteilt unser Leben und trifft die entscheidenden Bewertungen. Der innere Mensch ist zentral bei der Frage, wie unser Leben ist. Es liegt nicht an der äußeren Welt. Es liegt nicht an den äußeren Umständen zuerst. Ich kann Erfolg ohne Ende haben. Ich kann the most sexiest man alive on planet Earth sein. Ich jetzt. Und trotzdem mein Leben hassen. Ich kann an der Spitze eines DAX-Unternehmens stehen und Millionen im Jahr verdienen und trotzdem ein armseliges Leben haben. Gleichzeitig kann ich jeden Tag die Türen einer Beratungsstelle öffnen und Tag für Tag die traurigsten Geschichten hören und Freude und Glück ausstrahlen. Ich kann sogar durch einen Unfall die Kontrolle über meinen Körper verlieren und trotzdem eine Inspiration für mein Umfeld sein. Es liegt nicht zuerst an den äußeren Umständen meines Lebens, es liegt am Zustand des inneren Menschen, am Zustand meiner Seele. Und hier ist das Paradox unserer Zeit. Wir alle setzen das meiste unserer Energie da hinein, die äußeren Umstände unseres Lebens zu verändern. Wir versuchen, die äußeren Umstände unseres Lebens so zu gestalten, dass wir ein sicheres, komfortables, abgesichertes, gutes Leben haben. Und die meiste Energie fließt darin, eine Karriere zu bauen, erfolgreich zu sein, ein Haus zu haben, Urlaube zu veranstalten, all das, was in der äußeren Welt passiert. Und wir haben kaum noch Energie, um nach innen zu schauen und uns zu fragen, was ist eigentlich mit dem inneren Menschen? In welchem Zustand ist eigentlich meine Seele? Wir tun das nicht aus Überlegung oder Überzeugung heraus. Die Leistungsgesellschaft, in der wir leben, zwingt unsere Aufmerksamkeit sofort in die äußere Welt. Da müssen wir Erwartungen erfüllen. Sei flexibel, sei schnell, sei gut, sei beeindruckend, seh gut aus. Erfülle unsere Erwartungen. Steh deinen Mann, steh deine Frau. Kämpf, zeig, wer du bist. Aber in den stillen Momenten, wenn plötzlich das Leben mal ein bisschen runterfährt, merken wir, dass wir eine Seele haben. Da meldet sich etwas in uns zu Wort. Und oft geht es unserer Seele nicht gut. Und die Frage ist, werden wir uns nach innen wenden und gucken, wie können wir hier ein bisschen Ordnung schaffen, wie können wir unserem inneren Menschen helfen, oder bleiben wir mit all unserer Aufmerksamkeit in der äußeren Welt und versuchen uns abzulenken, versuchen immer weiterzumachen. Wir sind darauf trainiert, für die äußere Welt zu sorgen, unseren äußeren Menschen zu versorgen. Wir ernähren unseren äußeren Menschen. Jeden Tag füttern wir den Leib, den wir haben. Die ganze Frage nach Ernährung ist in den letzten Jahren irgendwie sehr hochgekocht, finde ich. Es wird immer bedeutsamer. Und was ist alles entstanden mittlerweile? Was ist mittlerweile alles erzählt worden, was so Superfood ist und was so super gesund ist? Jedes Mal, wenn man irgendein Nahrungsmittel entdeckt hat, das angeblich besonders gut sein soll, dauert es gefühlt für mich 2 Stunden, bis man auf eine Studie trifft, dass dieses Nahrungsmittel mich definitiv töten wird. Aber was haben wir alles gehabt? Avocados und Kokosöl und was war alles da? Mandelmilch und was ist alles sozusagen? Aber wir ernähren selbstverständlich unseren Körper. Womit ernährt man die Seele? Was füttern wir eigentlich? Was geben wir an Nahrungsmittel für unsere Seele? Wovon ernährt sich der innere Mensch? Wir pflegen diesen Körper, wir achten auf Hygiene. Wir duschen regelmäßig. Wir schneiden Haare, wir feilen Nägel, wir hobeln Hornhaut. Frage ist, was braucht eigentlich der innere Mensch an Hygiene? Was wuchert eigentlich in unserem Innern unkontrolliert vor sich hin, was dringend mal einen Schnitt brauchte, mal zurückgeschnitten wurde, weil es viel zu groß geworden ist? Was ist an Sorgen in uns, an unkontrollierten Ängsten, die da vor sich hin wuchern? Wie betreiben wir Hygiene mit dem inneren Menschen? Der äußere Mensch wird trainiert. Wir sind heute in einer Zeit, wo es jedes Silvester fast einheitlich die gleiche Entscheidung, den gleichen guten Vorsatz gibt. Menschen entscheiden am Silvestertag, im nächsten Jahr werden sie mehr Sport treiben. Das mehr sich Bewegung verschaffen. Ja? Sport ist total hin. Meine Tochter ist jetzt in Münster, die studiert, und da gibt es mittlerweile an jeder Ecke ein Fitnessstudio. Ja, gut, nicht alle Studios haben verstanden, worum es dabei geht. Er braucht einen Moment, aber wenn man ihn verstanden hat, ist er gut. Und trotzdem, wir trainieren den äußeren Menschen. Wir wollen fit und flexibel sein bis ins hohe Alter. Die Frage ist, wie trainiert man den inneren Menschen? Was muss eigentlich der innere Mensch üben? Was ist das, was unsere Seele regelmäßig einüben muss, um flexibel und dauerhaft bis hoch ins Alter zu sein? Und das Letzte, nichts wird in unserer Leistungsgesellschaft so sehr gehypt wie der Urlaub. Die heilige Zeit des Jahres, wo man endlich rauskommt aus der Tretmühle, reingefercht in den Flieger, der uns zu irgendeinem exotischen Ort bringt, wo wir dann morgens um 6 Uhr unsere Liege mit einem Handtuch reservieren können. Aber die Frage ist, was ist eigentlich für die Seele? Was bedeutet eigentlich, die Batterien der Seele aufzutanken? Wie finden wir Ruhe, wie finden wir Frieden für den inneren Menschen? 4 Fragen heute Abend. Was ernährt die Seele? Was bedeutet Seelenhygiene? Wie trainieren wir die Seele? Und wie finden wir Ruhe für unsere Seele? 4 Fragen, über die ich gerne heute Abend ein bisschen mit euch nachdenken will. Aber ich soll nicht nur reden, ihr sollt auch mal einen Moment miteinander quatschen können. Also jetzt ist mal so eine runde Tuschelphase. Welche der 4 Fragen findest du persönlich am spannendsten? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm mal, welche von den 4 findest du am spannendsten? Und mal ganz kurz, warum ist die für dich so spannend? Einmal so eine kurze Tuschelphase, so wie ihr zusammensitzt. Okay, starten wir mit Frage 1. Was ernährt die Seele? Die Idee, dass unsere Seele etwas ist, was Hunger oder Durst hat, ist eine Idee, die wir ganz oft in der Bibel finden. Vor allen Dingen oft in den Psalmen. Im Psalm 107 heißt es, Gott, du hast die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele hat er mit Gutem erfüllt. Ganz oft ist die Rede von der Seele als einem Instrument, das durstig oder hungrig ist. Das alttestamentliche Wort für Seele ist das hebräische Wort Nefesh und es bezeichnet eigentlich die Kehle des Menschen. Da, wo man so richtig Durst hat, da, wo man so richtig so ein Bedürfnis empfindet nach Hunger, das ist aber gleichzeitig auch, wo man sehr verletzlich ist. Wenn jemand da ein Messer dran hält, ist es gefährlich. Also die Seele ist ein Instrument, etwas, ein Wesen, das Durst und Hunger hat. Die Frage ist nur, wonach hungert die Seele? Was braucht die Seele an Nahrung? Das Erste, was ich heute Abend nennen will, ist Sinn. Unsere Seele ernährt sich von Sinn. Der amerikanische Philosophieprofessor Dallas Willard schreibt, die Seele ernährt sich von Sinn. Sinn ist eines unserer größten menschlichen Bedürfnisse. Danach verlangen wir. Es ist vielleicht das wichtigste aller menschlichen Bedürfnisse. Man kann fast alles ertragen, wenn das Leben als Ganzes einen Sinn hat. Unsere Seele sucht immer wieder nach der Antwort auf die Frage, warum? Warum bin ich da? Wozu bin ich da? Wann immer wir uns nach innerer Stärke sehnen und wann immer wir uns nach innen wenden, ist das die erste Frage, die unsere Seele stellt. Warum? Wozu bin ich da? Was ist der Sinn? Und das hat seinen Grund darin, dass unsere Seele von dem herkommt, von dem abstammt, der Sinn und Ursache dieses Universums ist. Die Bibel beschreibt den Schöpfungsprozess des Menschen ja auf unterschiedliche Weise. Und an einer Stelle ist es fast so etwas wie ein Bastelprozess. Gott nimmt den Dreck vom Boden, formt einen Menschen und dann bläst er in seine Nase den Atem Gottes, den Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch, steht da, eine lebende Seele. Unsere Seele hat etwas mit Gottes Atem zu tun. Unsere Seele verweist auf den, der Ursache und Sinn dieses Universums ist. Deswegen erträgt unsere Seele keine Sinnlosigkeit. Wenn ich keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn habe, werde ich mich entweder ablenken oder betäuben müssen, weil ich den Schmerz sonst nicht aushalte. Die Seele verlangt eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn. Sinnlosigkeit ist Folter für unsere Seele. Im Zweiten Weltkrieg gab es Lagerkommandanten, die haben ihre Insassen auf perfide Weise gefoltert. Sie haben den Leuten den Auftrag gegeben, mit den bloßen Händen in der glühenden Mittagssonne ein Loch zu buddeln. Ein großes, tiefes, riesiges Loch. Stundenlang in der sengenden Hitze haben diese Männer geschuftet und gebuddelt und das Loch wurde immer größer und immer tiefer, bis irgendwann endlich der Kommandant zufrieden war. Endlich war es groß und breit und weit genug. Und dann sagte er, sie sollen es wieder zuschütten. Kommentarlos. Und am nächsten Tag wieder aufbuddeln. Und wieder zuschütten. Und wieder aufbuddeln. Und wieder zuschütten. Es hat meist nicht mehr als 2 oder 3 Wochen gedauert, da ist die Selbstmordrate im Lager exponentiell angestiegen. Die Leute haben sich lieber in den Elektrozaun geworfen, als die Sinnlosigkeit dieses Daseins noch einen Tag länger zu ertragen. Unsere Seele hält Sinnlosigkeit nicht aus. Dagegen haben Menschen, die den Sinn ihres Lebens gefunden haben, eine Ausstrahlung wie ein Leuchtturm. Diese Leute ziehen andere Menschen an wie Motten das Licht. Wo jemand klar für einen Sinn steht, lädt er andere dazu ein, Teil dieses Sinnes zu sein. Und das zieht Menschen an. Leute wollen dabei sein, wo jemand klar weiß, wofür er lebt. Was ist der Sinn deines Lebens? Wofür stehst du morgens auf? Weiß deine Seele das? Peter Ustinov ist mal gefragt worden, was der Sinn des Lebens ist, der wunderbare Schauspieler. Und er war so ein bisschen verschmitzt und sagte dann, naja, Sinn des Lebens, das weiß ja keiner so richtig. Und dann überlegt, denkt er einen Moment nach und sagt, ich weiß nur eins, es macht keinen Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Geld wird von unserer Seele als Sinn nicht akzeptiert. Weil Geld ist nur Mittel zum Zweck. Wofür denn? Geld ist immer doch nur Vehikel für irgendwas, aber wofür denn? Trotzdem streben viele Menschen einfach nur nach Geld. Es ist aber kein Sinn. Wofür soll es denn eingesetzt werden? Auf der Suche nach Sinn ist es manchmal gut zu fragen, was liebe ich? Aber auch das ist heute schwierig geworden, denn Liebe ist ja sehr auf unterschiedliche Weise heute gemeint. Die göttliche Liebe, die Agape, ist eine Liebe, die zielt darauf und die meint, jemanden zu lieben bedeutet, ich will das Beste für ihn, ich will das Gute für ihn, ich will, dass er Wert hat, ich will, dass es ihm gut geht, dass er aufblüht. Wenn ich jemanden liebe, will ich das Beste für ihn. Manche Menschen sagen heute, ich liebe dich, sie wollen aber gar nicht das Beste für den anderen, sie wollen das Beste für sich. Wenn ich sage, ich liebe Erdbeeren mit Vanilleeis, dann will ich nicht das Beste für die Erdbeeren und das Vanilleeis. Ich will das Beste für mich. Ich begehre Erdbeeren und Vanilleeis. Aber es gibt ja diese Dinge, die wir lieben, weil wir das Beste für den anderen oder für diese Sache wollen. Und die Frage nach der Liebe ist immer eine Frage, die uns dicht an die Frage nach dem Sinn heranbringt. Das Zweite, was unsere Seele nährt, ist Schönheit. Unsere Seele nährt sich von Schönheit. Warum ziehen uns schöne Orte an? Warum wollen wir dahin? Warum wollen wir das besuchen? Warum wollen wir das fotografieren? Wieso werden wir nicht müde, einen Sonnenuntergang zu betrachten? Wieso halten wir inne und gucken minutenlang zu, wie die Sonne im Meer versinkt? Und wieso haben wir schon 5728 Sonnenuntergänge als Foto zu Hause und machen trotzdem noch den 5738. Freunde von uns haben einen Hund, die können mit dem so oft sie wollen zum Sonnenuntergang gehen. Der bleibt nicht sitzen und guckt. Das machen nur Menschen. Wieso ist eine simple Blume in der Lage, uns zu berühren? Einfach nur so. Schafft eine Resonanz in uns. Die Antwort ist, Unsere Seele ist schön. Unsere Seele stammt von einem schönen Gott. Unsere Seele ist schön. Und wo immer wir auf etwas Schönes in der Welt stoßen, gerät diese Schönheit jetzt in Resonanz mit unserer Seele. Und da fängt an, was zu flirren. Da fängt an, was Energie zu produzieren. Die Schönheit in der Welt schafft eine Resonanz in unserer Seele und davon leben wir. Das gibt uns etwas, das gibt uns Energie. Manchmal allerdings ist unsere Seele mit einer solchen dicken Schicht von Schmutz und Müll und Schutt bedeckt, dass die äußere Schönheit gar nicht mehr durchdringt, dass gar keine Resonanz mehr möglich ist, weil sie nicht durch diesen Müll durchkommt. Ich weiß, dass ich irgendwann mal am ersten Urlaubstag an einem der schönsten Orte stand, die ich kenne, an meinem Lieblingsstrand. Und ich habe am Strand gestanden und war völlig frustriert, weil ich dachte, ich müsste jetzt irgendwas empfinden. Es müsste in mir irgendwas passieren. Aber die Schönheit, die mich umgab, drang nicht durch. Die Seele war bedeckt mit Müll von Terminen und von Ängsten und von Druck, den ich hatte. Und es hat tagelang gedauert, diesen Müll wegzuräumen, um wieder offen für Schönheit zu werden. Dass meine Seele wieder reagieren konnte, dass die Schönheit, die mich umgibt, mich auch wieder berührt. Zu viele Menschen werden von Schönheit nicht mehr berührt, weil so viel Müll da ist. Und es dringt nicht mehr durch. Und zu viele Menschen leben nach der Devise, muss doch nicht schön sein. Hauptsache es funktioniert. Ich habe vor einigen Monaten den österreichischen Designer Stefan Sagmeister gehört, der mittlerweile in New York lebt. Und er sprach über Architektur und sagte, es gab eine Zeit in der Architektur, da entwickelte man so die Idee, lass uns doch was bauen, was zunächst mal rein funktional ist. Einfach nur, es muss einfach nur funktionieren. Die Form folgt der Funktion, Form follows Function. Also diese Idee, wir bauen jetzt ein Haus und für ein Haus braucht man eigentlich nur Wände und ein Dach, funktioniert doch. So erfand man den Plattenbau. Problem ist, da wohnt man nicht so gerne drin. Das funktioniert zwar, aber es funktioniert eben auch nicht, weil da keiner hin will. Unsere Seele braucht mehr, als dass es funktioniert. Unsere Seele braucht Schönheit. Sie verlangt nach Schönheit. Und durchs Leben zu gehen, nein, ich habe so einen Job, der ist nicht schön, aber funktioniert, der bringt das Geld, das ich brauche. Ich habe eine Beziehung, die ist nicht schön, aber sie funktioniert. Ist immerhin einer da, ich bin nicht alleine. Es ist zu wenig für unsere Seele. Zu meinen, es muss nur funktionieren, funktioniert nicht. Gott gab uns Schönheit, um uns aufzubauen. Es hat immer wieder wissenschaftliche Versuche gegeben, Schönheit zu definieren. Was ist wissenschaftlich betrachtet schön? Was ist ein schönes Gesicht? Können wir das irgendwie beschreiben? Hat das was mit Proportionen zu tun? Hat das was mit Ebenmäßigkeit zu tun? Alle Versuche, Schönheit wissenschaftlich zu erforschen, sind gescheitert bislang. Wir Menschen erkennen Schönheit, wenn wir sie sehen. Allerdings, was wissenschaftlich mittlerweile erforscht ist, ist, was in unserem Kopf passiert, wenn wir auf Schönheit treffen. Egal, welche Form von Schönheit wir sehen, es gibt immer die gleiche Reaktion im gleichen Hirnareal. Das ist ich habe vergessen, wie der Lappen heißt, aber es ist ein Hirnlappen. Da geht jedes Mal, wenn wir auf was Schönes treffen, neuronal die Post ab. Da fängt plötzlich was an, in Bewegung zu kommen. Und es spielt keine Rolle, ob es ein schönes Gesicht, ob es der schöne Gesang einer Amsel oder ob es eine moralisch schöne Tat ist. Wo immer wir auf welche Form von Schönheit auch stoßen, es geht bei uns in diesem Hirnareal die Post ab. Wir sind geschaffen, uns an Schönheit aufzubauen. Das Dritte, was die Seele nährt, ist Freude. Der Philipperbrief sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und ich sage es nochmal, freut euch, der Herr ist nah. Jesus hat seine Jünger gelehrt und ihnen gesagt, ich habe euch all das, was ich euch beigebracht habe, nur aus einem Grund beigebracht, damit meine Freude in euch sei und damit an eurer Freude nichts fehlt. Wir haben einen Gott, der sich nicht sorgt, wir könnten uns zu viel freuen. Unser Gott sorgt sich, wir könnten uns zu wenig freuen. Unsere Seele ernährt sich von Freude. Aber was ist Freude eigentlich? Was ist Freude? Freude ist ein positives Gefühl, wenn ein Wunsch oder ein Bedürfnis gestillt wird. Es ist interessant, hier mal ein bisschen näher hinzugucken. Ich habe vor einiger Zeit einen ungarischen Psychologen in die Hand bekommen, ein Buch von ihm. Und der Mann ist wirklich klasse, deswegen solltet ihr diesen Mann kennen. Wir üben mal zusammen seinen Namen. Ist als Ungar ein bisschen schwergängiger als so der normale Deutschname. Wir üben den mal zusammen. Das ist sein Vorname, der wird ausgesprochen Mihaly. Also sprechen wir mal zusammen Mihaly. Okay, macht ihr gut. Jetzt mal zusammen den Nachnamen. Csikszentmihalyi. Sieht aus wie ein Passwort, ist aber ein Name. Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi hat ein Buch geschrieben, das heißt Flow, das Geheimnis des Glücks. Und in diesem Buch beschreibt er diesen Zustand als Flow, wenn man ganz abtaucht in eine Aufgabe, die man gerne macht oder die man auch gut kann und dabei Zeit und Raum vergisst. Wir geraten sozusagen in den Flow, wenn wir in etwas ganz vereinnahmt werden. Kinder, die spielen, sind ganz oft im Flow. Die vergessen Zeit und Raum und tauchen völlig in diese Erfahrung ab. Und Mihaly Csikszentmihalyi unterscheidet jetzt in seinem Buch zwischen Vergnügen und Freude. Beides sind positive Reaktionen in uns, emotionale Reaktionen auf etwas Gutes, wenn ein Wunsch oder ein Bedürfnis gestillt wird. Vergnügen ist sehr kurzfristig. Es hält nicht lange vor. Ich muss es immer wieder neu auslösen, um ein bisschen was davon zu haben. Vergnügen entsteht immer dann, wenn ein Wunsch oder ein Bedürfnis gestillt werden, wenn ich was Gutes erlebe, im Rahmen dessen, was ich erwarte. Das ist Vergnügen. Also wenn ich mich abends mit meinem Glas Wein vor meine Netflix-Serie setze, dann ist das Vergnügen. Dann kriege ich genau das, was ich mir vorgestellt habe. Einen leckeren Wein und eine spannende Serie. Ich bekomme das im Rahmen dessen, was ich will. Freude im Gegensatz zu Vergnügen dauert sehr viel länger. Es hält sehr viel länger an, braucht nicht so viele neue Auslöser, ist tiefgehender. Und Freude entsteht jetzt immer dann, wenn ein Wunsch oder ein Bedürfnis gestillt werden, die aber über meine Erwartungen hinausgeht. Weil das bedeutet, mein Gehirn kennt diese Erfahrung noch nicht. Und um sie zu verarbeiten, muss mein Gehirn jetzt plötzlich neue Schaltungen vornehmen. Ich muss das neuronal verarbeiten, da entstehen im Hirn neue Verbindungen, um das zu verarbeiten. Das heißt, mein Gehirn wird in diesem Moment ein bisschen komplexer mit dieser Erfahrung. Das dauert länger und hält wesentlich länger vor. Das Problem an der Freude ist, sie lässt sich nicht wiederholen. Vielleicht kennt ihr das, man fährt in Urlaub und der neue Urlaubsort übertrifft die Erwartungen. Boah, ist das schön. Man freut sich ein Wolf, hatte man gar nicht so erwartet. Tolles Hotel, toller Service, Essen ist phänomenal. Hätte man nie gedacht, dass einem ausländisches Essen so gut schmeckt. Und man freut sich 2 Wochen, weil der Strand ist irre, die Menschen sind nett. Und nach 2 Wochen fährt man nach Hause, breit grinsen und sagt, das war pure Freude, das machen wir nächstes Jahr wieder. Und dann fährt man da nächstes Jahr wieder hin. Und das Hotel ist klasse und der Service ist gut und das Essen ist lecker und der Strand ist klasse. Aber man freut sich nicht. Man wartet immer darauf, dass die Freude kommt, aber es kommt keine Freude. Nee, jetzt kriegst du Vergnügen. Denn jetzt übertrifft es nicht mehr deine Erwartung. Jetzt ist es nur noch im Rahmen dessen, was du erwartet hast. Millionen von Menschen versuchen Jahr für Jahr, das zu wiederholen, was sie als 6-Jähriger an Weihnachten erlebt haben. Als es überwältigend war, als die Erfahrung alle Erwartungen überstiegen hat. Und sie nehmen den gleichen Baumschmuck und sie nehmen das gleiche Essen und sie hören die gleiche Musik und sie versuchen all die Dinge wieder so zu machen und trotzdem kriegen sie diese Freude nicht wieder. Sie kriegen nur noch Vergnügen. Gott schafft uns zur Freude. Wir sind geschaffen als Wesen, deren Freude nicht aufhören soll. Wir alle tragen in uns ein unstillbares Verlangen. Das wissen wir nicht, als seit den Rolling Stones. I can't get no satisfaction. Ich komme nicht zu dem Punkt, wo ich zufrieden bin. Wir alle tragen in uns ein unstillbares Verlangen. Und dieses Verlangen ist für mich einer der deutlichsten Hinweise auf die Existenz eines Gottes. Weil zu diesem unstillbaren Verlangen gehört auf der anderen Seite ein Gott, der so großzügig ist, dass er nicht müde wird, unbegrenzt zu geben, wieder und wieder und wieder Neues zu schaffen, mich immer wieder herauszufordern, Neues zu entdecken, komplexer zu werden in meinem Denken, Neues zu verarbeiten, der mich auf einen Weg ruft, wo ich mein Leben lang tiefer verstehe, wer er ist, mehr begreife über ihn, auf einem Weg bin, wo ich immer wieder überrascht werde von diesem Gott, der sagt, ich schaffe ein Neues. Es ist nicht das Allhergebrachte, das dieser Gott bringt. Es ist immer wieder der Impuls, das Unerwartete, das mich zur Freude ruft. Ich habe vor Jahren früh im Büro anfangen müssen, weil wir sehr viel zu tun hatten. Manchmal sind das ja so Tage, wo man versucht, ein paar extra Stunden zu gewinnen, indem man besonders früh aufsteht und es war auch dunkel draußen. Ich habe so vor mich hingearbeitet und irgendeiner unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter aus dem Süden hatte die Idee, ach, ich rufe zu so früher Zeit schon mal bei Willow an, mal gucken, ob da schon jemand arbeitet. Und nur um ihn zu beschämen, bin ich ans Telefon gegangen und habe mich gemeldet. Und er sagt, war ein bisschen überrascht, dass schon jemand dran ging, aber dann ging er gleich zur Tagesordnung und sagte, und? Freut's euch im Herrn! Ich sage, ja, arg, ganz arg, freut uns im Herrn. Mann, bist du wahnsinnig, was rufst du dieser Zeit dir an? Wie ist das mit unserer Freude? Wenn uns die Freude abhanden gekommen ist, kann es sein, dass wir einen Schritt zurücktreten müssen und die Frage stellen müssen, wofür bin ich dankbar? Dankbarkeit ist Freude, die eine Richtung hat. Manchmal gewinne ich die Freude zurück einfach nur mit der Frage, wofür kann ich danken? Weil danken heißt, es gibt Dinge in meinem Leben, die habe ich nicht verdient, die habe ich mir nicht erarbeitet, die stehen mir nicht zu. Der Killer für Freude und Dankbarkeit heute ist dieses Anspruchsdenken der Menschen, die nur noch über das reden, worauf sie ein Recht haben, was ihnen zusteht, was ihres ist. Dankbarkeit heißt, mir werden Dinge gegeben, die sind Geschenk. Und diese Dinge zu entdecken, ist der Weg zur Freude. Ich habe zwei Töchter, beide sind schon jetzt auf dem Abflug. Die älteste Ronja studiert schon, Hanna macht gerade Abi. Als Hanna so 3 war, kriegt sie beim Bäcker ein Brötchen geschenkt. Und wie man das als junger Vater so macht, ich stehe daneben, gucke meine Tochter auffordernd an, aber meine Tochter reagiert nicht. Und ich sage, und? Was sagt man? Hanna guckt mich im Moment verständnislos an. Dann begreift sie, sie lächelt die Bäckerin an und sagt, noch eins für Ronja. Wir bringen unseren Kindern bei, Danke zu sagen, erlauben den Erwachsenen aber, dass sie es wieder vergessen. Dankbarkeit ist der erste Schritt zurück zur Freude. Und? Freut's euch im Herrn? Das vierte, was die Seele nährt, ist Verbindung. Verbindung. Unsere Seele sucht Verbindung. Wir alle sind von unserem Menschsein her mit 2 Richtungen ausgestaltet. Wir sind einerseits freiheitsliebend, wir lieben unsere Autonomität, wir wollen frei sein, wir wollen autonom sein, wir wollen Dinge selbst gestalten. Aber dem gegenüber steht die Angst, wir wären allein, die Angst, es wäre keiner da außer uns. Und so suchen wir die Verbindung mit anderen Menschen. Wir suchen die Verbindung mit anderen Seelen. Wir wollen Erfahrungen teilen. Wir wollen Dinge zusammentun. Ich bin viele Jahre mit meiner Frau zum Skifahren in die Berge gefahren. Und wir lieben die Berge, den Schnee, den blauen Himmel, das Panorama. Und als meine Frau unser erstes Kind erwartete, war der Urlaub schon gebucht. Und wir sind zusammen trotzdem gefahren. Und Andrea sagte aber, du, ich will die Schwangerschaft nicht gefährden, nicht, dass mich einer auf dem Skihang umfährt und ich falle oder irgendwas. Fahr allein auf den Berg, ich bleibe im Tal. Und ich bin hochgefahren, allein auf den Berg und es war blauer Himmel und es war Pulverschnee und es war traumhaftes Panorama. Aber es war nicht das Gleiche, weil ich hatte keinen, mit dem ich es teilen konnte. Und ich bin frustriert wieder ins Tal gefahren. Es war nicht das, was ich wollte. Ich wollte diese Erfahrung mit jemandem teilen. Wir suchen Verbindung. Wir suchen danach, dass eine andere Seele sich genauso öffnet wie wir uns ihr und dass wir dann die Erfahrung machen, dass wir tiefe Dinge miteinander sehen, bewegen, dass wir Dinge teilen. Und wenn das gelingt, dann sind das Leuchtturmmomente unseres Lebens. Davon zehren wir Wochen, manchmal Monate oder sogar Jahre. Wir suchen nach Verbindung und das hat seinen Grund darin, wer wir sind. Wir sind Geschöpfe eines Gottes, der in seinem Wesen Verbindung ist. Der 3 in 1 ist Vielheit in Einheit. Gottes Wesen ist Gemeinschaft. Vater, Sohn und Heiliger Geist verbunden untereinander. Und er schafft den Menschen zu seinem Ebenbild. Er schafft ihn als ein Wesen auf Verbindung hin. Er schafft ihn 2 in 1. Er schafft uns mit einer Sehnsucht nach Verbindung. Und so suchen wir in unserem Leben nach Verbindung. Wir suchen andere Menschen, wir suchen Begegnung. Und hier befinden wir uns zurzeit an einem Scheidepunkt unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt, aber momentan entsteht etwas, was zutiefst unsere Seele verletzt und was zutiefst unserem Menschsein Schaden zufügt. Man sagt, die Augen sind das Fenster zur Seele. Wenn ich dir lange genug in die Augen schaue, werde ich deiner Seele begegnen. Blicke in die Augen sind wichtig. Sie signalisieren uns, da ist jemand, da ist noch eine andere Seele, da ist noch ein anderer Mensch. Und selbst diese kurzen, momentanen Begegnungen miteinander, diese flüchtigen Blicke, die wir uns zuwerfen, das flüchtige Lächeln oder Zunicken spielt eine Rolle für uns. Wenn vor 20 Jahren die Eltern mit den Kindern auf den Spielplatz gegangen sind und die Kleinen saßen im Sand und haben gespielt und die Eltern saßen drumherum, dann guckt so ein Kind zwischen 30 bis 40 Mal in der Stunde mal eben rüber zur Mama, stellt die Verbindung mit dem Blick her, mit den Augen, guckt, Mama guckt, alles klar, alles in Ordnung, kann weiterspielen. Ja? Die Seele ist in Ruhe. Einmal kurz Verbindung aufgenommen, alles ist gut. Wisst ihr, was die Kids heute sehen, wenn sie zu Mama oder Papa gucken? Es guckt keiner zurück. Mama oder Papa gucken hier rein. Ich bin kein Technologieverweigerer. Ich nutze dieses Ding gerne und es bringt mir eine Menge Vorteile. Aber wenn dieses Teil so viel Raum einnimmt, dass wir uns kaum noch in die Augen gucken, dann entsteht ein Problem, und zwar ein gesellschaftliches Problem. England hat gerade den ersten Minister mit dem Arbeitsschwerpunkt Einsamkeit in der Gesellschaft berufen. Weil die Vereinsamung innerhalb der Gesellschaft zum Problem, zur Epidemie geworden ist. Und weil man dringend etwas dagegen tun muss. Dieses Teil ist mittlerweile omnipräsent. Wir gucken uns kaum noch an. Wir sitzen in der Straßenbahn oder beim Arzt oder wir sitzen irgendwo. Wir sitzen manchmal am Küchentisch und gucken da rein. Aber wir gucken uns kaum noch in die Augen. Und dafür zahlt unsere Seele einen Preis. Es gibt erste Untersuchungen unter Neugeborenen, die eine ungekannte Aggression mittlerweile entwickelt haben, weil Mama beim Stillen das Kind nicht anguckt, sondern beim Stillen eben guckt, was in der Welt los ist und wer gerade geschrieben hat und wem man gerade nochmal eine WhatsApp schicken kann. Unsere Seele lebt von der Verbindung. Und wenn irgendein Technikteil uns davon abschneidet, müssen wir ein Limit setzen. Müssen wir diesen Einfluss auf irgendeine Art und Weise begrenzen. Müssen wir lernen, damit in Maßen umzugehen. Andernfalls bezahlt unsere Seele einen Preis. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Gott tritt in Verbindung mit uns. Gott spricht ein Wort. Gott sucht die Verbindung mit uns. Und das gibt Leben. Das ist entscheidend für unser Leben. So wichtig ist, dass es dem Brot gegenübergestellt wird. Wir leben von der Verbindung. Sinn, Schönheit, Freude, Verbindung, das nährt unsere Seele. Tuschel nochmal mit dem Nachbarn. Welchen der 4 Punkte findest du persönlich am spannendsten? Was findest du, wo hast du am meisten reagiert? Oder sag deinem Nachbarn mal, an welcher Stelle des Vortrags du ausgestiegen bist. Einmal kurz so eine Tuschelphase nochmal. Okay. Kommen wir zum zweiten Punkt, Seelenhygiene. Hygiene heißt, wir räumen auf, wir entsorgen, was da nicht hingehört, den Schmutz oder das, was angefangen hat zu stinken oder was unkontrolliert vor sich hin wuchert. Was heißt Seelenhygiene? Was wuchert in unserer Seele unkontrolliert vor sich hin, was dringend mal zurückgeschnitten werden müsste? Das Erste, was ich jetzt sagen will, ist das, was in unserer Seele vor sich hin wuchert in der Regel, und das sind Sorgen. Wenn wir nach innen schauen, stellen wir häufig fest, dass da eine Menge Sorgen sind, eine Menge Dinge, die sich Gedanken machen um alles Mögliche. Eine Seele, die sich unkontrolliert einfach sich selbst überlassen wird, tendiert dazu, sich in wachsendem Maße Sorgen zu machen. Einige von uns machen sich gerade jetzt Sorgen, weil ich für den ersten Teil so lange gebraucht habe und es kommen noch 3 weitere Teile. Und wenn ich für jeden dieser Teile so lange brauche wie für den ersten Teil, dann wird es ein langer Abend. Mach dir keine Sorgen. Bis morgen früh um 9 sind wir locker durch. Immer dann, wenn wir nach innen schauen und stellen auf so viele Sorgen fest, gucken wir entweder ganz schnell wieder nach außen oder wir versuchen auf diese Sorgen irgendwie zu reagieren und versuchen irgendwas in der äußeren Welt zu tun, damit wir uns da nicht mehr sorgen müssen. Und so wurden wir die eingecremteste, helmtragendste, angeschnallteste, haftpflichtversichertste, in jedem Raum einen Feuermelder habendste Generation, die je auf diesem Planeten gelebt hat. Und? Machen wir uns weniger Sorgen? Eher mehr. Jesus war es unglaublich wichtig, dass seine Jüngerinnen und Jünger sich keine Sorgen machen. Immer wieder hat er gesagt, sorgt euch nicht, ihr müsst euch, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Der erste Petrusbrief sagt, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So ein Spruch vom Kavol-Poster hing vor 20 Jahren noch im Flur. Aber was heißt das? Wie wirft man seine Sorgen auf Jesus? Alle nicken, aber keiner weiß, wie es geht. Wie wirft man denn Sorgen? Also, kann mir jemand vielleicht mal eben helfen? Ich würde gerne etwas versinnbildlichen, etwas demonstrieren. Ich brauchte mal einen Freiwilligen. Tut nicht weh, versprochen. Aber ich brauchte mal jemanden, der mir etwas demonstrieren hilft. Da kommt jemand. Wunderbar, sehr schön. Du bist der?
Samuel.
Hallo Samuel, wunderbar, ich danke dir. Samuel, das sind deine Sorgen. So, die Aufgabe lautet, du wirfst deine Sorgen auf Jesus. Ziel ist es einfach nur, die Sorgen auf Jesus zu werfen. Du musst Jesus nicht besonders wehtun damit oder ihn besonders verletzen oder so. Also Ziel ist nur, die Sorgen zu Jesus zu bringen. Du machst es einmal. Und dann wiederholen wir das Ganze nochmal. Und wenn ich Stopp sage, frierst du in der Bewegung mal ein, weil ich gerne was zeigen möchte. Okay? Okay, gut. Samuel, bist du bereit? Dann wirf deine Sorgen mal auf Jesus. Oh, okay. Okay. Das ist ehrenvoll von dir, dass du aufs Kreuz zielst. Ich meinte es eigentlich. Ich meinte eigentlich auf mich, aber gut.
Hast du nicht gesagt.
Also... Ich dachte, ich habe jetzt gerade ein Upgrade gekriegt, ich bin Jesus, okay? Gut, also, wir machen es nochmal, ja? Okay, du warst offline, alles klar. Fertig? Ja, wirf nochmal. Genau, okay. Ja, okay, gut, also jetzt machen wir das Ganze noch einmal. So, und wenn ich Stopp sage, frierst du einfach ein, okay? Ja, Stopp. Gut. Wo guckt der hin? Auf Jesus, genau, super. Jetzt kommt die Aufgabe, Samuel. Du kannst entfrieren und du wirfst deine Sorgen jetzt auf Jesus, aber du guckst dabei nur auf deine Sorgen, nirgendwo anders hin. Du guckst nur auf die Sorgen und wirfst sie zu Jesus. Verstanden? Ja? Hier, genau, jetzt wirfst du, gut, jetzt wirfst du nur die Sorgen und guckst nur auf die Sorgen und wirfst sie auf Jesus. Okay? Gut. Wunderbar, super. Ich danke dir herzlich. Großartiger Applaus fürs Pferd. Herzlichen Dank, Samuel. Danke dir. Was dieses Bild sagt, heißt, hör auf, deine Sorgen zu meditieren. Und hör auf das zu gucken, was dich sorgt. und fang an, auf den zu gucken, der für dich sorgt. Unsere Sorgen zu meditieren. Manche Leute sagen, ich kann nicht meditieren. Wer sich Sorgen macht, kann meditieren. Weil Sorgen heißt nur das negative Meditieren. Also, hör auf, das zu meditieren, was dich sorgt. Und auf das zu gucken, was da so viel Sorgen macht. Das Geld oder die Gesundheit oder die Kinder oder die Eltern oder was auch immer da an Sorgen ist. Hör auf, darauf zu gucken. Und richte deinen Blick stattdessen auf den, der für dich sorgt. Jesus sagt, ich bin bei dir, ich bin dein Herr, ich bin der gute Hirte, ich bin mit dir. Du bist mein Kind, du bist es wertvoll. Ich gehe mit dir durchs Leben. Ich verspreche dir, bei dir zu sein. Du bist geschaffen, mein Kind. Wenn wir anfangen, unseren Blick zu heben von dem, was uns sorgt, hinzugucken auf den, der für uns sorgt, und wenn wir anfangen, das einzuüben, verändert sich unser Leben. Ganz praktisch, wenn das nächste Mal eine Sorge in dir hochkommt, oh, wie wird das werden mit meiner Gesundheit oder wie wird das werden, schaffe ich das oder so, dann sag, oh, ich sorge mich, jetzt sollte ich woanders hingucken. Und du beginnst, in dem Moment, wenn du realisierst, dass du dir Sorgen machst, du richtest deinen Blick auf Jesus und sagst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es heißt, ich gucke und fange an, über den nachzudenken, der für mich sorgt. Ich beschäftige meine Gedanken nicht mehr aktiv mit dem, was mich sorgt und einschüchtert. Ich beschäftige meine Gedanken aktiv mit dem, der für mich sorgt. Genau das hat Jesus seinen Jüngern beigebracht, als sie ihn baten, lehre uns beten. Er sagte, ja, ich lehre euch beten, aber pass auf, dazu müsst ihr den Blick weg von euch nehmen. Richtet den Blick auf Gott. Fangt an mit Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Denkt über Gott nach, über seinen Namen, wer er ist, dass er heilig ist. Dein Reich komme, sein Reich. Denkt über sein Reich nach, nicht über euer Reich. In der Perspektive über sein Reich kriegt ihr die richtige Perspektive für euer Leben. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Richte den Blick auf ihn und dann findet irgendwann auch die Bitte um das tägliche Brot und um die Versuchung und die Schuld ihren Platz. Aber es beginnt mit dem nachzudenken, der für mich sorgt. Einige der größten geistlichen Vorbilder meines Lebens machen etwas so Simples, wie jeden Tag dem Psalm 23 ein paar Mal zu beten, weil es ihre Perspektive verändert. Also wenn das nächste Mal die Sorge in dir hochkommt, dann bete, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Das Zweite, was in unserem Inneren oft unkontrolliert vor sich hin wuchert und noch zerstörerischer ist, ist ein bisschen schwerer zu durchschauen. Aber es ist umso mächtiger. Kennst du eine Situation, wo, wenn es mal ruhig wird, wenn du mal für dich bist, mal so ein bisschen nach innen guckst, dass du wenige Minuten später erlebst, dass du völlig wütend bist? Kennst du Situationen, wo du vor dich hinschimpfst, eine Wutrede hältst, jemand mal so richtig die Meinung sagst und mal so richtig, da kommt etwas hoch an Verwundung und du sagst mal so richtig, was dir das bedeutet und was das war und wie unmöglich das war. Kennst du solche Situationen, wo du vor dich hinschimpfst, weil du stinksauer bist? Kennt ihr nicht?
Doch, ne? Ja.
Ich habe meine erste Klosterzeit vor 20 Jahren zum Schweigen gehabt und es hat einen halben Tag gedauert. Da saß ich da in meinem Zimmer an meinem Tisch und habe weiße Wölkchen ausgestoßen, so sauer war ich, weil da was hochkam an Wut und an Ärger und ich gemerkt habe, wie verletzt ich bin und vor mich hingeschimpft habe. Manche Leute schrecken vor dem Blick nach innen zurück, weil da so viel Wut und so viel Ärger ist. Die amerikanische Psychologin Brené Brown hat vor einigen Jahren einen ganz beachtenswerten TED-Talk gehalten und sie sagt, diese Emotion des Ärgers ist ganz oft, nicht immer, aber ganz oft eigentlich nur eine abgeleitete Emotion, der liegt etwas Tieferes zugrunde, eine viel mächtigere Emotion als Ärger. Das, was der Wut zugrunde liegt, ist ganz oft Scham. Scham? Auf der Oberfläche bist du stinkend wütend, weil du einen Vorschlag im Büro gemacht hast und die haben dem nicht zugehört. Die haben, sind darauf nicht eingegangen und du bist wieder mal übersehen worden. An der Unterseite schämst du dich dafür, dass man dich nicht ernst nimmt, dass du kein gleichwertiges Teammitglied sein darfst. Du schämst dich über die Ausgrenzung, du schämst dich dafür, wer du bist. Menschen schämen sich nicht nur für ihr Versagen, auch das. Menschen schämen sich dafür, dass sie so abhängig sind vom Alkohol oder abhängig sind von den Dingen, die man im Internet angucken kann, und sie schaffen es nicht, in eine andere Richtung zu surfen. Menschen schämen sich für ihr Versagen, aber Menschen schämen sich auch für Dinge, für die sie gar nichts können. Menschen schämen sich für ihre Armut. Menschen schämen sich für ihr Aussehen. Menschen schämen sich, wenn sie Opfer einer Gewalttat wurden. Frauen schämen sich dafür, dass ihnen Gewalt angetan wurde. Und die Scham frisst unsere Seele auf. Die Scham ist mächtig. Die Scham attackiert die Würde unseres Menschseins. Ich habe vor einigen Jahren von einem Kollegen gehört, der seinen Sohn in den Kindergarten fuhr, und auf dem Weg fällt ihm plötzlich ein: Oh nein, ich habe kein Frühstück eingepackt für meinen Sohn. Und er sagt zu seinem Sohn: Du, pass auf, wir müssen eben noch zum Bäcker fahren, ich kaufe dir ein Brötchen, kannst du mit in den Kindergarten nehmen, hast du auch ein tolles Frühstück. Und der Kleine wird auf der Rückbank panisch. Nein, Papa, nein, auf keinen Fall, das können wir nicht machen, nein, geht, nein. Sagt er: Wieso denn nicht, du magst doch Brötchen. Ja, aber Papa, wenn ich mit einem Weißmehlbrötchen in den Kindergarten komme und ich habe kein Vollkornbrot dabei, dann muss ich in die Ich-sollte-mich-schämen-Ecke. Offensichtlich ein Kindergarten, in dem Vollwerternährung ernst genommen wird, mit pädagogischen Mitteln, über die man nochmal nachdenken könnte, finde ich. Aber Millionen Menschen leben ihr Leben lang in der Ich-sollte-mich-schämen-Ecke. Die sind nie über die Scham hinweggekommen. Und die Scham frisst ihr Inneres. Sie frisst ihre Würde. Im Epheserbrief steht ein unglaublicher Satz. Paulus sagt da: Wir, du und ich, wir sind Gottes Meisterwerk. Du und ich, wir sind Gottes Meisterwerk, geschaffen zu guten Taten. Gott hatte einen guten Tag, als er dich schuf. Du bist ein Meisterwerk. Deine Seele hat eine Würde, denn sie kommt von Gott. Du bist es wert, ein geliebtes Kind, Teil der göttlichen Familie. Und du darfst der Scham nicht erlauben, dass sie das auffrisst. Du darfst der Scham nicht erlauben, dass sie das zerstört. Für manche von uns ist es Zeit, aus der Ich-sollte-mich-schämen-Ecke herauszukommen und diesem Gott zuzutrauen und zu glauben, dass er mit dem fertig wird, wofür ich mich schäme. Dass ich dem es ins Licht bringen kann. Kommen wir zum dritten Punkt. Was muss die Seele üben? Der äußere Mensch will trainiert werden, Übung bleiben, um fit zu sein. Was trainiert der innere Mensch? Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Gott liebt uns, er gibt unserer Seele eine Würde, aber Gott will auch, dass unser Leben gelingt. Aber damit unser Leben gelingt, müssen wir gute Entscheidungen treffen. Gelingendes Leben hängt an vielen Stellen von den Entscheidungen ab, die wir treffen. Jede Entscheidung, die ich treffe, bringt mich entweder ein bisschen näher zu Gott oder ein bisschen näher von ihm weg. Und Gott gibt uns diesen Freiraum. Er gibt uns den Raum, in dem wir entscheiden können. Gott ist nicht ein Marionettenspieler, der jeden von uns links, rechts durchs Leben steuert, sondern gibt uns diesen Raum, Entscheidungen zu treffen, weil er genau weiß, nichts formt unseren Charakter so sehr wie die Entscheidungen, die wir treffen. Was wir entscheiden, hat Auswirkungen darauf, wer wir werden. Nichts formt unseren Charakter so sehr wie die Entscheidungen, die wir treffen. Und gleichzeitig ist das eine Wechselwirkung. Wenn wir denn dann Charakter aufgebaut haben, bestimmt dieser Charakter ganz oft mit die Entscheidungen, die wir fällen. Diese Wechselwirkung, wir entscheiden und bauen Charakter auf und Charakter beeinflusst wieder Entscheidungen. Es ist aber ein Übungsprozess. Charakter wird nicht aufgebaut im Drift-Mode, wo ich einfach alles mal so hier und mal dorthin, mal so dem Driften überlasse. Charakter wird aufgebaut auf andere Weise. Indem ich trainiere, indem ich etwas übe. Wir alle, wieder so ein Paradox, wir alle haben irgendeinen Plan, wie wir was bauen. Manche bauen ihr Haus, viele bauen an ihrer Karriere, wir bauen unsere Familie, Wir bauen unsere Altersrente, unsere Absicherung. Wir haben Pläne, was wir erfolgreich bauen. Wir bauen Karrieren und das, was wir so an Sicherheiten aufbauen wollen. Jeder von uns baut irgendwas. Komischerweise haben ganz wenige Leute einen Plan, wie sie ihren Charakter aufbauen. Unsere Baupläne sind alle in der äußeren Welt. Aber wisst ihr was, wenn wir sterben, wenn wir mal nicht mehr sind, dann reden Leute nicht über das, was wir für tolle Baupläne hatten. Leute sagen am Ende nicht, er ist aber 20 Jahre Audi gefahren. Sie hat immer ihr Gewicht gehalten. Die waren jedes Jahr zweimal auf Mallorca. Nee, Leute sagen am Ende, sie war so bescheiden. Der war so liebevoll. Die haben so gut zugehört. Merkt ihr was? Am Ende reden Leute über den Charakter, den wir aufgebaut haben. Und wir reden nicht über das, was wir an großartigen Strategien und Plänen umgesetzt haben. Was würde es bedeuten? Du planst den Charakter, den du aufbauen willst. Und du übst das, was zum Aufbau von Charakter gut ist. Ich könnte jetzt wirklich viel reden und lange reden zu diesem Thema, dafür haben wir nicht die Zeit. Ich sage nur drei kurze Stichworte zum Thema Aufbau von Charakter. Wer Charakter aufbauen will, braucht Entschlossenheit. Charakter baut sich nicht von selbst. Charakter ist eine Frage des Entschlusses. Und das heißt, wenn ich ein ehrlicher Mensch, einen ehrlichen Charakter aufbauen will, heißt es entschlossen, in die Richtung der Ehrlichkeit zu gehen. Und an all den Kreuzungen, wo ich ein bisschen übertreiben oder ein bisschen beschönigen oder ein bisschen lügen könnte oder all diesen Kreuzungen entschlossen weiter geradeaus zu gehen. Charakter wird aufgebaut, dass wir kontinuierlich entschlossen in eine Richtung gehen. David konnte seinem Goliath gegenübertreten, nicht, weil Gott ihm eine große Kelle Mut in dem Moment übergegossen hat. David konnte Goliath gegenübertreten, so sagt er zu Saul, weil er Jahr für Jahr, Tag für Tag auf dem Feld diese kleinen Kämpfe in Angriff genommen hat. Wenn wilde Tiere kamen und irgendein Tier aus der Herde reißen wollten, dann hat er mit der Hilfe Gottes diesen kleinen Kampf, diesen kleinen Mutaufwand gehabt, diesen kleinen Test seines Mutes, und er hat über viele Jahre Mut aufgebaut in all diesen kleinen Kämpfen. So viel Mut, dass er irgendwann seinem Goliath gegenübertreten konnte. Es ist eine Frage der Entschlossenheit, in eine Richtung zu gehen. Das Zweite, was wir brauchen, ist Mut. Und Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut ist auch nicht Risikobereitschaft. Mut ist die Bereitschaft, den Schmerz in Kauf zu nehmen, den das Tun des Richtigen mit sich bringt. Der ist mutig, nicht der keine Angst hat, aber der ist mutig, der das Richtige erkennt und weiß, wenn ich das tue, tut's weh, aber ich muss es trotzdem tun. Es ist die Bereitschaft, den Schmerz in Kauf zu nehmen, den das Tun des Richtigen mit sich bringt. Der ist mutig. An vielen Stellen kostet uns das, was wir tun, Mut. An vielen Stellen kostet es uns eine Aufgabe des eigenen Selbst. Wir müssen unser Selbst aufgeben, weil unser Selbst oft im Zentrum stehen möchte. Und das tut weh. Sich selbst aufzugeben, tut manchmal weh. Und trotzdem ist der Mut, die Entschlossenheit, diesen Schmerz in Kauf zu nehmen, der Punkt, um den es geht. Und das Dritte ist es, um Charakter aufzubauen, braucht es Demut. Demut, die Bereitschaft, sein Selbst aufzugeben, den kleinen Tod zu sterben. Mein Selbst will ins Zentrum, mein Selbst will Gott sein. Sie wollten sein, wie Gott war, die Ursünde. Und so möchten Teile von uns immer gerne auch im Zentrum stehen, dass das Universum sich um uns dreht. Und da gibt es viele kleine Tode zu sterben, kleine Tode eines falschen Selbst in uns. Das erfordert Demut. Demut ist die Bereitschaft und das Übereinstimmen mit Gott, wer er ist und wer ich bin. Demut ist ein Nebenprodukt unseres Lebens in der Gegenwart Gottes. So hat es Hans-Joachim Eckstein mal gesagt. Demut ist ein Nebenprodukt unseres Lebens in der Gegenwart Gottes. Wer in der Nähe Gottes ist, bei dem entsteht Demut von alleine, weil ich nicht mehr in der Versuchung bin, Gott und mich zu verwechseln. Ich weiß, wer Schöpfer ist und ich weiß, wer Geschöpf ist. Kommen wir zum Schluss. Wie finden wir Frieden für unsere Seele? Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Wieder so ein Spruch von so einem Kavol-Poster. Wieder sowas, wo man sich fragt, was heißt das? Wie finden wir Ruhe für unsere Seele in Gott? Ein Stichwort hat heute Abend kaum Raum eingenommen und doch ist es das wichtigste Stichwort, wenn wir über die Seele reden. Weil dieses Wort eine Antwort bietet auf all die Themen, um die wir uns heute Abend Gedanken gemacht haben. Und dieses Wort ist das Wort Liebe. Liebe ist die umfassende Antwort auf das, was unsere Seele sucht. Die Liebe ist der Sinn. Die Liebe ist schön. Die Liebe schafft Freude. Die Liebe sorgt für die Verbindung. Die Liebe vertreibt die Angst und die Sorgen. Die Liebe überwindet die Scham. Die Liebe spornt uns an zu guten Taten, zu guten Werten in uns. Die Liebe ist die Antwort, die uns zum Frieden bringt. Aber wie finden wir diese Liebe? Wie findet unsere Seele die Liebe, die ihr Ruhe verspricht? Ich glaube, dass hier ein Defizit in den letzten Jahren deutlich geworden ist, dass wir etwas als Kirchen und Gemeinden übersehen haben. Aus meiner Sicht haben wir einen relativ guten Job gemacht, den Menschen und uns selbst immer wieder zu sagen, dass Gott uns liebt. Immer wieder diese Botschaft gebracht, angefangen von den Kleinen, Jesus liebt Kinder, Gott liebt diese Welt. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Wir haben die Liebe Gottes den Menschen verkündet, wir haben nur vergessen, das hat noch einen zweiten Teil. Und so haben wir immer wieder mit Menschen zu tun, die Schultern zucken und sagen, ja und? Schön, interessiert mich nicht. Weil da kommt noch was hinterher. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, Gott liebt dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Da ist noch was hinten dran. Es erfordert noch eine Reaktion von uns. Und wenn diese Reaktion ausbleibt, hat die Botschaft von der Liebe Gottes keinerlei Bedeutung. Jesus hat im Matthäusevangelium einen Satz gesagt, ich habe ihn lange Zeit falsch verstanden. Er sagte, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich habe viele Jahre gedacht, Jesus kommt und sagt, pass auf Jörg, hier ist mein Joch. Ich lege dir das jetzt auf die Schultern, das ist ein Instrument, das verteilt die Lasten gut, damit kannst du ordentlich was schaffen. Hier ist mein Joch, nimm mein Joch auf dich und jetzt kümmere dich um das Reich Gottes und fang an, die Menschen zu lieben und dien dieser Welt und geh los. Und wenn es dir anstrengend wird, dann streng dich mehr an, aber geh und jetzt viel Glück. Und ich hätte das Bild dieses Joches nicht mehr missverstehen können, weil das war nicht gemeint. Es hat Jahre gedauert, bis ich irgendwann diesen Irrtum bemerkte, dass das Joch, von dem Jesus redet, das Joch, das im Neuen Testament ganz häufig die Leute vor Augen hatten, ist kein Einzeljoch, sondern ein Doppeljoch. Ein Doppeljoch für zwei Tiere. Und man spannte den trainierten Ochsen zusammen in ein Joch mit dem untrainierten Ochsen. Damit der untrainierte Ochse lernt, was es heißt, einen Pflug zu ziehen, ein Feld zu pflügen, einen Karren zu ziehen oder was auch immer von diesem Gespann erwartet wurde. Wenn Jesus davon spricht, dass wir sein Joch auf uns nehmen, dann ist das keine Aufgabe, die er uns gibt. Es ist die Einladung, mit ihm unter sein Joch zu kommen. Es ist die Einladung zur Nachfolge. Es ist die Einladung zur Gemeinschaft mit ihm. Komm mit unter mein Joch und lern von mir. Lern von mir, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben. Lern von mir, was Gnade bedeutet. Lern von mir, wie man lebt, wie man liebt, wie man vergibt, wie man heilt, wie man im Leben unterwegs ist. Lern von mir, was das Leben bedeutet. Lern von mir, wie man Auto fährt oder fernsieht oder einkauft oder Familien großzieht. Lern von mir, wie du mit Menschen umgehen sollst. Es ist die Einladung, keinen Schritt meines Lebens alleine zu gehen, sondern gemeinsam mit diesem Jesus unter ein Joch zusammengebunden, so eng zusammen, dass wir kaum auseinanderzubringen sind. Und das, sagt Jesus, das schafft diese Erfahrung der Liebe. Das schafft Ruhe für deine Seele. In dieser Nachfolge, in dieser Verbindung mit ihm, findest du das, was deine Seele sucht. Wir sind einen langen Weg heute Abend gegangen. Ich danke euch, dass ihr wach geblieben seid und noch dabei geblieben seid. Es war viel. Aber wir haben angefangen mit einem Mann, der den Erlöser der Welt gegen eine Luxusjacht eintauschte. Und vielleicht ist das die größte Gefahr für Menschen, deren Seele nicht in Ordnung ist. Deren Seele keine Aufmerksamkeit erfahren hat. Wenn unsere Seele keine Aufmerksamkeit erfährt, dann scheinen die Dinge, die so blinzend, blinkend, glänzend und schön anzusehen sind, so wichtig. Und der Erlöser sieht so schäbig aus. Aber er ist der Einzige, der Leben geben kann. Ich lade euch jetzt ein, was Mutiges zu tun. Ich lade euch ein, in der Stille, die wir jetzt gleich haben, eure Seele mal zu fragen: Seele, was brauchst du von mir? Ist biblisch immer wieder vorgekommen, dass Menschen mit ihrer Seele reden, ist nichts Esoterisches, braucht keiner nervös werden. Ist biblisch abgesichert. Was betrübst du dich, meine Seele? Warum bist du so unruhig in mir, meine Seele? Jubel, meine Seele, preis den Herrn, meine Seele. Es ist normal, mit seiner Seele zu reden. Also ist auch nicht sonderlich abgedreht. Hab mal den Mut und frag mal deine Seele: Seele, was brauchst du von mir? An welcher Stelle hast du heute Abend Herzklopfen gekriegt? Bei Sinn oder Schönheit oder Freude oder Verbindung, bei Sorgen oder Scham, bei Charakter oder bei Nachfolge. Frag deine Seele mal, was sie von dir braucht. Wir nehmen uns einen Moment Zeit zum Schweigen und ich bete dann zum Schluss. Jesus, du bist der Liebhaber unserer Seele. Wir sind nicht in der Lage, unsere Seele zu fassen, weil sie so tief ist, und doch liegt unsere Seele wie ein aufgeschlagenes Buch vor dir und du kennst ihre ganze Tiefe und du kennst ihren ganzen Zustand. Und du weißt, wie es unserer Seele geht. Du bist der Liebhaber unserer Seele, der will, dass es unsere Seele aufblüht, dass unsere Seele erquickt ist. Dass wir voller innerer Stärke durchs Leben gehen. Und weil das so ist, bitte ich dich um die Kraft, für jeden von uns heute Abend mit einem Schritt anzufangen. Herr, du weißt, wo wir Bedarf haben. Du weißt, was wir von unserer Seele gerade gehört haben und was dringend dran ist. Und wir bitten dich um die Kraft, um den Mut und auch die Entschlossenheit, einen Schritt zu gehen. Einen Schritt heute Abend. Um Verantwortung für unsere Seele zu übernehmen. Danke, dass du nicht müde wirst, mit uns zu reden. Danke, dass du nicht müde wirst, hinter uns herzugehen. Danke, dass du der gute Hirte bist, dem wir uns anvertrauen können, durch unser Leben hindurch. Amen.